Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM mit einer neuen Ausgabe der Plattform. Willkommen heute Nachmittag hier im Sender. Und mein Name ist Michael Trost und mein Studiogast ist der Klaus Kopp. Hallo Klaus, grüß dich.
Guten Tag.
Und unser gemeinsames Thema bzw. das Thema der Sendung ist heute die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, kurz DLRG. Und wir sprechen somit über das Retten von Menschen. Wir sprechen ein bisschen über Tauchen. Wir sprechen also über DLRG und alles, was eben damit zu tun hat. Schön, dass du da bist, Klaus.
Dankeschön.
Ich würde sagen, stellen wir dich erst einmal vor, damit unsere Hörer auch wissen, wer der Klaus Kopp ist und wie deine Funktion beim DLRG ist. Ich würde sagen, machen wir eine kurze Vorstellrunde, erzähl einfach kurz was zu dir, den Bezug, den du zum Thema hast, und dann steigen wir ans Thema ein.
Also mein Name ist Klaus Kopp, ich bin jetzt seit 1972 aktiv in der DLRG in Ulm tätig, habe schon verschiedene Arbeiten dort gemacht, war einige Jahre Vorsitzender, bin im Moment Pressesprecher der DLRG Ulm und in dieser Funktion auch hier im Radio Free FM, um heute hier etwas über die DLRG Ulm und auch über die DLRG allgemein zu erzählen, damit draußen die Kollegen, die Kameraden wissen, was wir tun und wofür wir da sind.
Mhm. Bei euch ist es ja ähnlich, glaube ich, wie im Radio. Ihr seid überwiegend auch Ehrenamtliche. Das heißt, deine Funktion, als auch die der meisten, die jetzt bei euch retten oder in Bereitschaft sind, alles Ehrenamtliche? Oder habt ihr auch zwischendrin Leute, die fest angestellt sind? Wie ist das bei euch?
Nein, wir sind also eine ausschließlich ehrenamtliche Rettungsorganisation. Wir haben keine hauptamtlichen Mitarbeiter, nicht in der Ortsgruppe oder im Bezirk. Es gibt im Bundesverband einige hauptamtliche, die eben den Verein steuern und auch für größere Einsätze dann vorgehalten werden, um bei internationalen Einsätzen eben dann die Koordination vorzunehmen und die ehrenamtlichen Kräfte zu steuern.
Mhm. Da sind wir auch schon eigentlich bei der Frage der Organisation. Oder fangen wir vielleicht noch ein bisschen weiter vor an. Seit wann gibt es denn die DLRG eigentlich und wer hat die eigentlich gegründet? Also wer kam wann auf die Idee, diese Institution ins Leben zu rufen?
Die DLRG wurde gegründet 1913 nach dem schweren Unglück auf Rügen, wo die Brücke zusammengebrochen ist und es viele, viele Tote und Verletzte gab und eben keine entsprechenden Rettungsmittel und ausgebildete Rettungsschwimmer da waren. Daraufhin wurde im Jahr, also es war 1912, mhm, und im Jahr 1913 wurde daraufhin die DLRG gegründet, mhm, und hat sich dann langsam eben die ganze Republik verbreitet und gegründet. Die Ulmer DLRG wurde bereits 1921 gegründet.
Mhm. Also die Idee ist auf jeden Fall oder resultiert aus einem akuten, aus einem Einsatzfall oder aus einem Unglück. Und wie ist dann die Struktur heute? Also ich habe verstanden, es gibt dann einen Bundesverband, du sagtest gerade, das sind auch einige Festangestellte dann aktiv. Gibt es jetzt dann also quasi auf Länderebene und dann auf Ortsebene die Vereine? Richtig. Oder wie genau seid ihr strukturiert? Wie ist da genau einfach die Struktur? Und gibt es dann in jeder Stadt jetzt ein DLRG? Oder wie?
Nicht in jeder Stadt, nein, aber es gibt hier die Ortsgruppen im Bereich Ulm und Umgebung, das ist die Ortsgruppe Ulm, und es gibt dann den Bezirk Donau, das sind die anderen Ortsgruppen, die sich im Alb-Donau-Kreis tummeln, zusammengefasst, da gehört dann dazu Ulm, dann gibt es eine eigene Ortsgruppe Ulm-Bundeswehr, es gibt eine Ortsgruppe in Langenau, in Blaubeuren, in Almendingen und in Oberdischingen-Erbach, das sind die Ortsgruppen, die neben der Ortsgruppe Ulm im Bezirk Donau aktiv sind.
Ah ja, das heißt, die Ortsgruppe ist dann die übergeordnete Einheit und die Ortsgruppe ist dann wieder irgendwo eine Landesgruppe? Oder
vielleicht nee, der Bezirk Donau ist die übergeordnete Einheit. Also die Ortsgruppen sind die 5 Ortsgruppen und dann die Bezirk ist die übergeordnete Einheit und darüber ist dann der Landesverband. Der Landesverband ist dann der eingetragene Verein. Die Bezirke und die Ortsgruppen sind keine eigenen eingetragenen Vereine, sondern sind nur Untergliederungen des Landesverbandes.
Oh ja.
Und die Landesverbände bilden dann zusammen den Bundesverband, der dann in Hannover und Baden-Endorf sitzt.
Okay, das heißt, die Struktur ist auch, ja, hört sich fast ein bisschen komplex an, aber ihr seid untereinander auf jeden Fall alle gut vernetzt, nehme ich mal an. Das heißt, ihr in Bezug auf Erfahrungsaustausch oder in Bezug auf vielleicht auch Beschaffungswesen von Material arbeiten jetzt alle Ortsgruppen über Landesverbände und über die Bundesebene wahrscheinlich immer
miteinander. Ja, es gibt ja, oder? Für Rettungsdienst gibt es ja gewisse Vorgaben, wie die Dienstkleidung auszusehen hat. Solche Dinge zum Beispiel, die werden zentral über den Bundesverband beschafft und wir als Ortsgruppe können dann dort sagen, wir brauchen jetzt Hosen, Hemden, Kittel, was auch immer und können das dann dort beschaffen und besorgen das dann überwiegend über den Bundesverband. Mhm. Bestimmte Einsatzmittel, die nicht verfügbar sind, kaufen wir dann eben selber.
Ja.
Oder Fahrzeuge haben wir dann eben über den Landesverband beschlossen, was wird gekauft, was wird gebraucht und dann wird geguckt, wie kriegt man die am besten, am billigsten hier auf die Reihe.
Wie ist dann letztendlich die oberste Befehlsinstanz? Ist die dann irgendwo letztendlich so wie bei Bundeswehr einem Ministerium oder vielleicht Innenminister irgendwo auch zugeordnet? Oder ist das weil ehrenamtlich oder ist das ganz was Privates?
Nein, ist eigentlich ein komplett privater, eigenständiger Verein, der keiner Behörde zugeordnet ist oder dazugehört, wie es die Feuerwehr zur Stadt oder sowas. Sondern wir sind ein selbstständiger Verein, der sich eben nur über die Mitglieder bedient und eben über die Mitglieder auch die Einsätze fährt oder auch versucht, durch die Mitgliedsbeiträge seine Aktivitäten zu finanzieren. Mhm. Es gibt Zuschüsse vom Land natürlich zur Beschaffung von Rettungsmitteln. Da gibt es das Rettungsdienstgesetz, das ist wieder Ländersache. Und dieses Rettungsdienstgesetz gibt dann vor, über den Bereichsplan Ulm zum Beispiel, welche Rettungsmittel hier vorgehalten werden müssen.
Ja, das war so ein bisschen der Hintergrund meiner Frage, weil letztendlich muss ja auch jemand das ganze Equipment finanzieren. Richtig. Und allein aus Vereinsbeiträgen wird das ja nie und nimmer möglich sein. Also es gibt auf jeden Fall auf Länderebene, es gibt eine entsprechende Unterstützung. Trotzdem, ihr seid im Prinzip unabhängig. Es gibt also keinen Befehlshaber, der wie jetzt bei der Bundeswehr oder in irgendeiner Form einen Einsatz dann quasi anordnen oder irgendwie Strukturen definieren kann. Dem ist nicht so. Das heißt,
Nein, dem
das ist ganz
nicht
klar
so.
Eine, ja, eigentlich dann auf Länderebene finanzierte, unterstützte Instanz, aber nicht drüber hinaus. Es gibt da keinen Chef oder irgendwie in irgendeiner Form. Okay, verstanden. Mhm. Ja, gibt es in ähnlicher Form eigentlich dann auch in anderen europäischen oder vielleicht sogar in der Welt, Länder, ja, europäischen Ländern oder in der Welt vergleichbare Rettungsorganisationen oder ist die DLRG in der Form einzig in Deutschland?
Also in dieser Form sind wir im Prinzip einzigartig. Es gibt andere Länder mit Wasserrettungsorganisationen, die aber teilweise eben aufgrund von Stränden und Dingen Möglichkeiten über Feuerwehren gemacht und oder eben dann auch teilweise hauptamtlich besetzt sind. Aber Deutschland, die DLRG, ist ausschließlich ehrenamtlich tätig.
Ich glaube überhaupt, das Ehrenamt ist in Deutschland eine Sache, die vielleicht ein bisschen uns hervorhebt oder beziehungsweise gegenüber anderen Ländern auszeichnet. Ich glaube, dass wir in Deutschland relativ viel ehrenamtliche Aktivität haben, wenn ich das so richtig sehe. Eben genau das Rettungswesen,
ja,
dann gehört auch da dazu.
Da gehört also eben die Wasserrettung auch mit dazu. Wir sind also, wie gesagt, ausschließlich ehrenamtlich tätig und werden finanziert durch Mitgliedsbeiträge oder eben dann durch der Zahlungseingänge bei Veranstaltungssicherungen, die wir dann machen.
Okay. Die Aktivität sind im Wesentlichen Aktivitäten auf dem Wasser oder die mit Wasser zu tun haben. Vielleicht umschreibt doch mal ganz kurz, wie eure Aufgabe beschrieben ist oder wie eure Zielsetzung, ja, euer Vereinszweck irgendwo ist. Also es ist einfach grob gesprochen Rettung von Wasser oder in Wassernot, kann man vielleicht so sagen, oder?
Ja, das ist ein Teil des Vereinszweckes. Ja. Ein anderer großer Zweck ist natürlich, Nichtschwimmer zu Schwimmern auszubilden, um eben möglichst wenig Rettungseinsätze zu generieren.
Prävention.
Prävention. Je mehr Leute das schwimmen können, umso weniger ist die Gefahr, dass es Ertrinkungstode gibt. Und das war jetzt im vergangenen Jahr 2016, gab es relativ viele Ertrinkungstode in Deutschland bundesweit. Und auch hier bei uns in der Gegend hatten wir einige Einsätze, weil eben die Leute nicht schwimmen können oder nicht sicher sind, wenn sie in strömendem Gewässer oder in gefährlichem Gewässer sich aufhalten.
Das heißt insgesamt, und ich meine auch das gelesen zu haben, hat die Befähigung, schwimmen zu können in der Bevölkerung etwas nachgelassen? Oder?
Ja, das ist richtig. Die Anzahl der Nichtschwimmer, vor allen Dingen bei Kindern im Grundschulalter, nimmt deutlich zu oder hat deutlich zugenommen. Wir versuchen gemeinsam auch mit der Stadt Ulm hier in Ulm im Schulschwimmprojekt das zu verringern, indem wir eben auch unsere Ausbilder in die Schulen mitschicken, die dann mit im Schwimmunterricht in der Schule aktiv dabei sind und versuchen den Nichtschwimmern in der Grundschule das Schwimmen so beizubringen, dass sie zu sicheren Schwimmern werden. Das ist eigentlich eine Grundaufgabe, um dann eben ja, auf der sicheren Seite zu sein, dass die Kinder und die Jugendlichen dann nicht dem Ertrinkungstod ausgesetzt sind.
Das schockiert mich eigentlich schon. Ich meine, zu meiner Schulzeit schon hatten wir ein Schulschwimmen schon ab der zweiten Klasse. Hier zum Beispiel in der Schaffnerschule waren wir dann, waren in der Grundschule Meichenhang. Die Kinder durften in der zweiten Klasse mit dem Bus in die Stadt fahren, dort in der Schule, um zum Lehrschwimmbecken schwimmen zu lernen. Dann in der fünften und sechsten Klasse waren wir damals im Ulmer Stadtbad, auch Schulschwimmen. Mhm. Ich weiß gar nicht, gibt es das heute nicht mehr? Ist das heute nicht mehr angesagt? Oder?
Es gibt schon das, also im Zuge des Sportunterrichts gibt es auch Schwimmen. Aber einfach da, früher ging man auch mit den Eltern mehr mal zum Baden im Kinderalter und hat schon ein bisschen mehr Wassergewöhnung gehabt. Heute ist das leider nicht mehr so. Und durch die vielen Bäder, die geschlossen wurden, da ist Ulm, eine große Ausnahme. Also wir haben in Ulm keine großen Bäderschließungen bisher gehabt. Die Schulschwimmbäder, die es früher gab, gibt es heute noch, sind teilweise saniert worden. Das Einzige war das Stadtbad. Das alte wurde ja geschlossen in der Innenstadt. Da mangelt es natürlich jetzt in der Innenstadt an großen Freizeitbädern. Es wurde dafür zwar das Donaubad, früher mal Atlantis, gemacht, aber so ein Freizeitbad ist nicht unbedingt geeignet, um große schwimmerische Leistungen zu trainieren, beziehungsweise dann auch Kindern das Schwimmen beizubringen. Da ist viel mehr Ablenkung durch den Spaß, durch den Fun. Mhm. Und da sind natürlich die anderen Bäder wie Schulschwimmbäder oder das Westbad deutlich besser geeignet.
Mhm. Also jedenfalls sollte eigentlich nach wie vor im Schulsport erlernt werden, aber es klappt irgendwie nicht so richtig. Also ja, an der Stelle gibt es Defizite.
Da gibt es Defizite, weil einfach die Kinder auch von den Eltern teilweise nicht gefördert werden, diese Richtung zum einen. Und zum anderen, Schwimmen kein Pflichtfach mehr ist in der Schule. Früher war Schwimmen ein Pflichtfach, heute ist Sport zwar Pflichtfach, aber da ist Schwimmen ist nicht mehr Pflicht. Deshalb gibt es Schulen oder auch Gegenden, wo quasi gar kein Schwimmunterricht mehr stattfindet.
Mhm. Das schockiert mich eigentlich schon. Also heute, wo man so viel auf Bewegung eigentlich Wert legt und auch sagt, die Kinder haben zu wenig Bewegung, müssen sich mehr bewegen. Sport und Schwimmen ist ja so eine gesunde Sache eigentlich. Und dazu ist das auch ein Aspekt einfach der persönlichen Sicherheit. Ich meine, wenn man hört in einer älteren Generation, in einer Opa-Oma-Generation vielleicht, in 1910, 20er Jahren, findet man vielleicht eher Leute, die nicht so gut schwimmen. Die liegen dann vielleicht gerne im Wasser rückwärts und spielen toter Mann, heißt es, glaube ich.
Ja, genau. Lass sich einfach ein bisschen treiben und so.
Genau. Das meine ich schon beobachtet zu haben. Aber in späteren Jahrgängen, eigentlich müsste ich jetzt so zumindest meiner Generation niemand, der nicht schwimmen könnte. Aber wenn das wirklich wieder zunimmt,
doch, so ist schon also ein bisschen erschreckend. Bei mir war es auch so. Wir hatten Pflichtschwimmunterricht in der Schule. Aber das hat jetzt in den letzten 15, 20 Jahren ist das einfach nicht mehr als Pflichtunterricht gewesen. Ich weiß nicht genau, wann das die Pflicht des Schwimmunterrichts aufgehoben wurde in Baden-Württemberg. Aber das ist hier so und ist auch in vielen anderen Ländern, Bundesländern leider so, dass eben der Schwimmunterricht nicht mehr Pflichtunterricht ist. Mhm. Und das bringt dann die Leute auch dann dazu zu sagen, ja, wenn Bäder zu sind, wenn du kein Bad mehr in der Nähe hast, du musst 50 Kilometer fahren bis zum nächsten Schwimmbad, das macht keine Schule.
Nee. Ja, also schon ein Defizit, wo man sagen kann, da müsste man eigentlich was tun, weil letztendlich geht es ja auch um die Sicherheit der Menschen. Also jedenfalls, wir haben damit gelernt, die DLRG ist in Bezug eben auf Prävention oder in Bezug auf Schulung und Kurse, Schulung eben von Kindern, die schwimmen lernen müssen sollen, ganz wichtiger Partner. Und insofern versucht ihr zu verhindern, dass es überhaupt zu Badeunfällen und zu irgendwelchen Einsätzen dann kommt. Wo seid ihr denn räumlich eigentlich niedergelassen? Ich nehme an, ihr habt ja sicherlich auch irgendwo zumindest einen Bereich, wo ihr euch treffen könnt. Wahrscheinlich eben auch, wo dann diejenigen, die für einen Einsatz eben quasi Wache schieben oder eben Bereitschaft machen, wo die sich dann treffen oder warten. Wo seid ihr räumlich denn niedergelassen?
Wir sind räumlich im Bereich des Donaubades. Wir haben also unsere Wachstation und unser Vereinsheim im Bereich des früheren, des alten Donaubades, wo heute ja geplant wird, für die Basketballer zu bauen. Und auf diesem Gelände sind wir noch am Rande des Geländes. Da haben wir unsere Einsatzzentrale, unsere Garagen. Und von dort aus rücken wir aus und da machen wir auch unsere Veranstaltungen wie Mitgliederversammlungen oder Theorieausbildungen für die Rettungsschwimmer, diese Dinge, und da sind auch die Fahrzeuge gelagert und dort trifft man sich dann auch am Wochenende zum Wachdienst. Im Sommer, in den Sommermonaten haben wir am Wochenende die Wache besetzt und auch Boote im Wasser, mit denen wir dann eben vorab schnell reagieren können, wenn es zu Unfällen oder Einsätzen im Bereich der Donau von Ulm kommt. Alle anderen Einsätze werden dann alarmiert über die Leitstelle, wo man dann eben ausrückt und guckt, wo man hin muss, in die Donau, weiter nach Süden Richtung Ehingen oder eben in eine der umliegenden Baggerseen, denen es ja auch viel geschwommen und gebadet wird.
Mhm. Du sagst, ihr seid dann quasi auf der Neu-Ulmer Seite untergebracht. Ja. Das heißt, die Ulmer Ortsgruppe, da ist jetzt Ulm-Neu-Ulm eigentlich ein Sachverhalt. Es gibt jetzt nicht in Ulm nochmal in irgendwie eine andere Gruppe, sondern ihr seid im Prinzip Ulm plus Neu-Ulm. Kann ich
verstehen? Wir sind die Ortsgruppe Ulm, ja. So heißt der Verein. Wir sind im Landesverband in Württemberg angegliedert. Auf Neu-Ulmer Seite gibt es eine Wasserwacht,
also,
mit die Bayerische Wasserwacht, die im Prinzip in Neu-Ulm aktiv ist, mit denen wir aber sehr eng zusammenarbeiten. Also das klappt gut. Im Einsatzfall fragt keiner, ob du jetzt von der Wasserwacht oder von der LRG kommst. Die hoffen alle, dass geholfen wird.
Das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Also das kann ja, und es sind keine trennenden Grenzen, dass man sagt, von wegen auf der bayerischen Seite oder theoretisch, wenn die Donau getrennt ist, von wegen ihr dürft bis zur Hälfte und die anderen auf der anderen Seite, das wäre ja also
nein,
Quatsch. Also da gibt es dann keine trennenden Grenzen.
Nein.
Dem ist nicht so.
Es sind zwar zwei verschiedene Organisationen,
ja.
Aber es gibt keine trennenden Grenzen, das wäre Blödsinn.
Ja, dann hast du gesagt, in den Sommer überwiegend ist eine Bereitschaft, das heißt jetzt in den Wintermonaten und jetzt ganz aktuell zum Beispiel zur Stunde sitzt jetzt niemand und ist quasi abrufbereit. Da habt ihr jetzt im Augenblick keine, also für den Alarmierungsfall keine Personen, die wirklich dort irgendwo sitzen und quasi ins Boot springen könnten oder losfallen.
Nein,
das ist
nein.
Jetzt im Winter nicht.
Nein, wir sind von die Badezeit oder die Wachzeit geht vom 15. Mai bis 15. September. In dieser Zeit ist die Wache am Wochenende, Samstagnachmittag und Sonntag den ganzen Tag besetzt. Und ansonsten wird alarmiert über die Leitstelle in Ulm,
ja.
Werden die Wasserrettungseinsätze koordiniert und wird dann eben auch alarmiert über Melder, wie bei einer freiwilligen Feuerwehr. Die Leute haben bei uns alle auch diese digitalen Melder, über die dann alarmiert wird und wo dann eben auch draufsteht, wo sie hin müssen oder was für ein Geschehen vorliegt.
Mhm. Für so einen Fall, so einen Alarmierungsfall, gibt es dann da einen Koordinator, einen Übergeordneten, der im Prinzip zum Beispiel, ich weiß, das THW hat ja auch bestimmte Bergungs- oder solche Boote und wahrscheinlich ist ja, die übrigen Rettungskräfte, also der Kahn, irgendwo haben ja auch irgendwo Mittel. Gibt es dann irgendeine euch koordinierende Instanz oder wenn jetzt wirklich ein Alarm ausgelöst ist, der mir irgendwo mit Wasserrettung zu tun hat, springen dann THW und Rettung und oder wie funktioniert es dann, dass man dann ganz schnell entscheidet, welche Ressourcen aus welchem quasi von wem bereitgestellt werden müssen?
Da gibt es den Rettungsplan für den Bereich Ulm, Alb-Donau-Kreis in der Leitstelle in Ulm.
Ja.
Die haben über ihre Funktionen, wissen die, welche Alarme sie für welche Zwecke auslösen müssen und lösen dann entsprechend den Alarm aus. Da kann, dass da eben Taucher gebraucht werden zu einer Bergung oder zu einer Rettung oder dass eben bei stark strömendem Gewässer, wie in der Donau teilweise, im Strömungsradar alarmiert werden. Mhm. Diese Dinge löst dann die Leitstelle aus und wir haben dann eben einen Einsatzleiter Wasserrettung, der von uns gestellt wird, der dann als Einsatzleiter vor Ort die Einsätze koordiniert und schaut, dass eben die Leute richtig eingesetzt werden. Das sind ja dann auch Fahrzeuge zu bewegen, Boote zu bewegen, brauchst du die entsprechenden Fachleute. Nicht jeder Taucher kann auch Boot fahren oder Auto fahren oder ist auch nicht dann in der Lage, das Auto zu fahren. Wenn er im Neopren im Auto sitzt, kann er es nicht mehr fahren, das Auto, sondern muss eben ein Fahrer, ein Kraftfahrer da sein. Das wird dann von diesem Einsatzleiter vor Ort koordiniert.
Das heißt, dass jemand viel Kompetenz, der im Prinzip sich auskennt und weiß, was von Alarm er auslösen muss. Und ich nehme an, da gibt es irgendwelche Codewörter oder irgendwas, die ihr dann interpretiert.
Richtig, ja.
Und dann wisst ihr im Prinzip, was gefordert ist. Und ich vermute mal, dass dann auch irgendwie Trupps definiert sind. Und zu einem Trupp gehört dann zwei Mann, meinetwegen Taucher, ein Bootsführer. Und dann wissen die im Prinzip, was gefordert ist.
Zum Ausrücken gehört eben dazu, muss man Taucher ausrücken. Da gibt es einen Gerätewagen Wasser, wo dann Ausrüstungen drauf sind. Der ist bei der Feuerwehr in Ulm zum Beispiel stationiert. Der rückt dann mit einem hauptamtlichen Feuerwehr Mitarbeiter aus und unsere Taucher kommen dann direkt zur Einsatzstelle und können sofort umziehen und ins Wasser.
Mhm. Kennt man sich dann wahrscheinlich auch persönlich? Das heißt, über immer wiederkehrende Rettungseinsätze wissen dann die entsprechend Beteiligten, welches Equipment, welche Leute, mit welchen Qualifikationen wo vorhanden sind und dann wird das entsprechend.
Also die Einsatzleiter bei uns und auch die auf der Leitstelle wissen, wen sie alarmieren müssen. Es gibt dann auch, wenn es eine unklare Sache ist, kann es passieren, dass eben nur mal die Führungsgruppe bei uns alarmiert wird, die dann entscheidet, was wird weiter alarmiert, wenn mal die Leitstelle oder andere Personen eben nicht wissen, wie es weitergeht.
Ja, also da gibt es dann auf der Erfahrung basierend dann schon eine wohl ausgereifte
Erfahrung und Ausbildung sind dann in der Regel Leute, die haben eine Zugführerausbildung, ähnlich wie beim THW oder bei der Feuerwehr, sind es Zugführer, die als Zugführer ausgebildet sind, eben die Leute dann auch kennen bei uns in der Ortsgruppe oder im Bezirk und die dann eben entscheiden können, was wird gemacht und wie wird es weitergemacht und wer fährt und wer taucht und wer macht Strömungsrettung und wer ist Bootsführer.
Mhm. Bevor wir gleich mal die erste Musik spielen, eine Frage: Bundeswehr ist, glaube ich, auch in der ganzen Rettungskette angeschlossen oder auch die haben ja auch diese beim Nahwahl zum Einsatz kommen, diese Pontons und diese schwimmenden, diese Flosse, ist das dann auch Bestandteil irgendwann der Rettungskette oder Garde oder Hubschrauber oder ist Bundeswehr an der Stelle eigentlich eher nicht
im... Doch, die Bundeswehr ist aktiv mit dabei.
Ja.
Wir sind in Ulm eine der Ortsgruppen in Deutschland, die luftunterstützte Wasserrettung auch haben. Also bei uns kann es vorkommen, dass, wenn es Taucheinsätze sind im Umkreis, die der Hubschrauber fliegt, im Fahrzeug schlecht oder schwierig zu erreichen sind, dass dann eben über die Leitstelle der Hubschrauber alarmiert wird und dann Taucher von uns oder von der Wasserwacht, das ist ein gemeinsames Projekt, gemeinsam auf den Hubschrauber zusteigen und vom Hubschrauber aus dann direkt zur Einsatzstelle geflogen werden.
Gut. Ich denke, da sprechen wir gleich noch mal ein bisschen genauer, gucken auch genau mal in euren Verein, wie viele Leute ihr da habt. Ich weiß, du hast da ja schon sehr umfangreiches Infomaterial, auch noch über den Ortsverband. Aber erstmal spielen wir noch eine Musik. Und ja, was haben wir ausgesucht? Ich habe hier eine CD von einem Interpret, der heißt Retox. Und der Titel, den wir ausgesucht haben, das ist die Nummer 3, die heißt Hell to Pay, was auch immer das ist. Ich kenne es nicht, wir hören es einfach mal an. Radio Free FM, Plattform heute Nachmittag mit dem Thema DLRG, Deutsche Lebensrettunggesellschaft. Mein Studiogast ist Klaus Kopp, der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit beim DLRG hier in Ulm. Ja, wir haben schon über den DLRG allgemein, seit wann gibt es ihn, welchen Zweck hat er, welche Funktionalität und über die Rettungskette und alles Mögliche im Zusammenhang zu dem Thema gesprochen. Aber ich denke, wir gucken jetzt einfach mal ein bisschen näher auf den Ortsverband Ulm. Und Klaus, ich weiß, du hast hier diverse Unterlagen mit, da hast du auch ein bisschen aufgeschrieben, welche Leute und auch in welchen Altersklassen bei euch denn so beteiligt sind. Gucken wir einfach ein bisschen näher, wie ihr dann eben so zusammengesetzt seid und geben da ein klein bisschen einen Eindruck.
Gut, die DLRG Ortsgruppe Ulm hat ca. 1000 Mitglieder aktuell. Davon sind 450 unter 18 und im jungen Erwachsenenalter mit den Jugendlichen zusammen sind also 550 Mitglieder in diesem Bereich. Das heißt also, mehr als die Hälfte des Vereins sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Somit ein eigentlich sehr junger Verein.
Also sehr viel wirklich, da bin ich jetzt auch überrascht, so viele Leute, die dann an der Stelle sich ehrenamtlich engagieren,
unter 18. Gut, es sind eigentlich alles viel auch Kinder, die im Training sind. Wir haben donnerstags einen Trainingsabend im Westbad, wo wir 2 Stunden das Westbad zur Verfügung haben, um eben die Ausbildungen zu machen, die Trainings zu machen. Und da sind dann 220 Kinder in der ersten Stunde im Westbad, in der zweiten Stunde ca. 120 Jugendliche und junge Erwachsene, die dort dann trainiert werden von unseren Ausbildern. Da sind dann ca. zwischen 40 und 50 Ausbilder. Aktiv, Jungausbilder, ältere Ausbilder, die eben dann das Training leiten, die einzelnen Gruppen steuern und dafür sorgen, dass die Kinder schwimmen lernen oder eben, wenn sie schwimmen können, weitergebildet werden zu Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen, was man dann eben später braucht oder dann daraus auch für uns neue Kräfte requirieren kann, die dann eben in der DLRG aktiv werden. Das ist für uns eigentlich ganz wichtig.
Ja, vielleicht mal generell die Frage, Klaus, was würdest du sagen, in welchem Alter, weil wir auch vorgesprochen haben, dass die Kinder so wenig, so schlecht oder wenig oder schlecht schwimmen können oder gar nicht, in welchem Alter würdest du denn sagen, macht es Sinn, dann ein Kind überhaupt dann ins Schwimmen zu schicken? Also wenn wir lernen in der Schule, glaubt nicht so unbedingt, in welchem Alter würdest du denn eigentlich sagen, macht es Sinn, ein Kind eben das Schwimmen beizubringen oder vielleicht eben dann auch zu einem Kurs bei euch anzumelden?
Ja, das hängt ein bisschen vom Bad ab. Also bei uns ist so, ab 5,5 Jahren kann man bei uns zum Schwimmkurs sich anmelden. Das sind in der Regel Schwimmkurse, die sind in so Schulschwimmbädern außerhalb vom Westbad. Jetzt im Westbad, weil da doch sehr viel Betrieb ist, da sagen wir dann, da sollten die Kinder wenigstens 6 oder 6,5 Jahre sein zum Schwimmkurs, weil da einfach mehr Selbstständigkeit gefordert ist und eben auch ein bisschen bei 200 anderen Kindern sich durchzusetzen, ist besser, wenn man ein bisschen größer ist. Deshalb machen wir 5,5-Jährige, nehmen wir dann in die äußeren Schwimmbäder, wir machen Schwimmkurse in verschiedenen Schulschwimmbädern in Ulm, die wir von der Stadt Ulm gemietet haben, wo wir dann eben dort die Schwimmkurse veranstalten und Kurse für Kinder machen. Wir machen auch Kurse für Erwachsene. Es gibt auch unglaublich viele Erwachsene, die nicht schwimmen können. Mhm. Wir haben das immer wieder mal erleben, dass ein Kind bei uns schwimmen lernt und dann kommt ganz am Ende die Mama und sagt, ah, Sie, ich habe jetzt ein Problem, mein Kind kann nicht schwimmen, ich kann es nicht, können Sie es uns auch beibringen?
Oh ja.
Ja, also auch die Fälle gibt es und dafür haben wir natürlich auch Erwachsenen-Schwimmkurse, ganz mhm. klar.
Wie ist das, wenn jetzt jemand bei euch schwimmen lernen möchte, muss der dann erstmal in den Verein eintreten oder könnte jemand jetzt auch einen Schwimmkurs machen, ohne dass er jetzt bei der DLRG gleich Mitglied wird?
Jemand, der bei uns schwimmen lernen möchte, muss kein Mitglied im Verein sein.
Ja.
Die Schwimmkurse sind öffentlich angeboten, die kann man uns auf der Homepage jederzeit ansehen, welche Schwimmkurse das gerade laufen oder was eben zunächst dann geplant ist und sich dann eben über unsere Geschäftsstelle, die zweimal in der Woche besetzt ist, anmelden und dann werden die Schwimmkurse, das sind ganz normale Kurse, wie jeder andere Verein auch, sondern der eine macht Bodenturnen bietet er an oder Geräteturnen oder Fußball und so bieten wir eben Schwimmkurse an. Und wenn jemand dann sagt, okay, ich habe Interesse, ich möchte weitermachen im Verein oder länger zum Schwimmen kommen, dann muss er natürlich Mitglied im Verein werden.
Ja, das heißt, dann wird er im Prinzip bei euch so ja, eine Sichtung aufgenommen und dann macht ihr im Prinzip in Anführungszeichen so eine Art Karriereplanung, dass man im Prinzip weiß, der macht jetzt den Kurs oder als Rettungsschwimmer irgendwo dieses Abzeichen und wird dann quasi qualifiziert, dass er dann für einen DLRG, für einen Schwimmer dann irgendwo irgendwann in späteren Jahren dann mal die Befähigung hat.
Ja, ist also so. Wir machen einfach mit den Kindern, das wird trainiert, um dann aus den Anfangsschwimmern sichere Schwimmer mal zunächst zu machen. Denn erst als sichere Schwimmer, dann kann man das Jugendschwimmabzeichen machen. Da gibt es ja die drei Kategorien, Bronze, Silber und Gold. Mhm. Und wenn man dann das entsprechende Alter und das Know-how hat, kann man natürlich auch das Rettungsschwimmabzeichen machen. Mhm. Da gibt es dann auch drei Stufen, auch wieder Bronze, Silber und Gold. Mhm. Und die sind ein bisschen altersgestaffelt. Also ab 12 kann man das bronzene Rettungsschwimmabzeichen machen, ab 14 das silberne und ab 16 das goldene.
Ah ja.
Und das Silberne ist eigentlich die Grundvoraussetzung, um später dann aktiv im Rettungsdienst teilnehmen zu können. Mhm. Ab da kann man dann eben weitere Ausbildungen machen, wie Bootsführer oder, gut, da muss man wieder 18 Jahre alt natürlich sein, oder eben dann Strömungsrettung oder Taucher und solche Dinge, die Ausbildung dazu dann, die dann weiterführend sind, außer dem Rettungsschwimmabzeichen. Grundvoraussetzung ist natürlich immer zuerst einmal, dass man die Befähigung hat als die Fachausbildung Wasserrettung, da gehört dann auch noch viel Theorie dazu, da gehören dann Einsatztaktiken schon mit dazu, dass man das zunächst lernt in der Fachausbildung Wasserrettung. Sanitätsausbildung gehört mit dazu. Wir haben also sehr viele Kameradinnen und Kameraden, die auch Sanitäter oder Notfallsanitäter sind, die dann eben aktiv bei uns auch eingesetzt werden können. Und so stuft sich das dann hoch. Also dann kann sich jeder aussuchen, in welche Richtung er gehen möchte, ob er eher einen Bootsführer machen möchte, eher einen Taucher oder einen Strömungsretter oder Kraftfahrer. Also wir haben alle Möglichkeiten, die man eben dann bei uns im Verein auch benötigt für Einsatz und für Dienstzwecke. Mhm.
Also da kann jeder im Prinzip so eine gewisse Karriereplanung dann machen. Wie ist das dann? Gibt es dann irgendjemanden, der dann sagt, guckt und sagt, du wärst jetzt zum Beispiel fürs Tauchen super geeignet oder ein anderer, du wärst jetzt als Bootsführer besonders gut oder macht jeder das selber nach eigenem Wunsch? Oder gibt es da wirklich jemanden, der ein bisschen guckt und versucht auch zu koordinieren, so eine Art Personal, sagen wir mal, ja, Planung zu machen, dass man am Ende nicht zum Beispiel 10 Bootsführer hat, aber keinen Taucher oder umgekehrt? Gibt es da dann irgend so einen, der da ein bisschen guckt und zum Beispiel auch vielleicht die Talente einfach sichtet und weiß, der ist ein super Taucher, der hält, was weiß ich, das Schwimmbecken von vorne bis hinten, ohne atmen zu müssen, durch, während der andere schon nach 20 Metern auftauchen muss.
Oder? Ja, das ist schon, das passt schon. Also es wird schon geguckt. Man muss nie vergessen, wir sind alle Ehrenamtliche, ich kann keinen zu irgendwas zwingen. Wenn einer sagt, ich möchte unbedingt Taucher werden und hat die Eignung dafür, dann darf er das auch machen, die Ausbildung dazu, ganz klar. Aber es ist natürlich schon so, dass man versucht, die Leute in eine Schiene zu bringen, dass eben jemand, der, denn die Ausbildungen sind sehr langwierig und teilweise aufwendig, also eine Ausbildung zum Einsatztaucher dauert im Minimum zwischen 2 und 3 Jahren.
Oh.
Ja, weil er muss Grundtauchschein, er muss einen Schnorcheltauchschein machen, dann einen Grundtauchschein machen, erst dann kann er in die Einsatztauchschiene übernommen werden und muss dann da auch noch spezielle Ausbildungen zum Beispiel machen, die zum Tauchen gehören. Da gehören Strömungstauchen dazu und solche Sachen, die du im normalen Grundtauchen eigentlich nicht so intensiv dabei hast und auch eben Leben bergen, Menschen bergen und retten aus dem Wasser. Das sind dann Dinge, die die Einsatztaucher eben können müssen.
Also bevor jemand wirklich bei euch in den Einsatz geht, da hat er wirklich ein jahrelanges Training und wirklich solide Ausbildung genossen. Also das ist jetzt niemand, der an der Stelle dann quasi ohne wirklich eine profunde Ahnung dann rausgeht, sondern das sind wirklich dann ja, Leute, die dann wirklich schon einige Jahre Einsatzerfahrung oder praktische Ausbildung hinter sich haben. So ungefähr, was sind dann Ab welchem Jahr sind jetzt wirklich dann Leute, Jahrgang oder beziehungsweise im Alter, Leute, die dann schon wirklich zum Einsatz, Rettungseinsatz sind? Was sind so die jüngsten?
Zum Rettungseinsatz ist die gesetzliche Vorgabe 18 Jahre. 18, also zum Ausrücken, zum Einsatz ausrücken darf man erst mit Volljährigkeit. Wir haben natürlich Jüngere, die herangeführt, es gibt eine Jugendwasserrettungsgruppe bei uns, ähnlich wie eine Jugendfeuerwehr, die die Jugendlichen, die die entsprechenden Abzeichen haben, darauf vorbereiten, das silberne Rettungsschwimmabzeichen zu machen und eben auch die Fachausbildung Wasserrettung vorbereiten, damit sie da schon ein bisschen Erfahrung haben, dass sie dann, wenn sie 18 sind, die Fachausbildung Wasserrettung abschließen können mit der Prüfung und dann eben sich in die entsprechenden Fachrichtungen bewegen, was ihm liegt, was er gerne machen würde, Ausbilder, Trainerscheine oder eben Strömungsretter, Taucher, je nachdem. Es gibt Leute, die wollen nicht aktiv im Einsatz geschehen sein, die machen eben dann nur Ausbildung. Ja, die lassen sich eben zum Lehrschein ausbilden und sind dann als Lehrscheininhaber aktiv in der Rettungsschwimmausbildung. Auch diese Schiene muss natürlich bedient werden.
Ich nehme an, dass diese Ausbildungsinhalte und eben die Scheine, dass das alles bundesweit dann vereinheitlicht ist. Das heißt, dass dann nicht einer im hohen Norden mit dem Ausweis oder eine andere, ganz andere Qualifikation hat als der im Süden, dass das an der Stelle wirklich dann normiert ist. Ja. Und wenn jemand hier die Ausbildung genossen hat, könnte der theoretisch, wenn er umzieht, genau den gleichen Job dann oder den Dienst dann auch, ich sag mal in Hamburg oder irgendwo woanders machen.
Das ist alles, wenn er einen Bootsführerschein in Hamburg gemacht hat, kann er in Ulm auf der Donau genauso sein. Er muss halt ein örtliches Boot und örtliche Gewässer kennenlernen, ganz klar. Aber der Bootsführerschein ist egal, wo er den gemacht hat. Ob er den in Ulm gemacht hat, dann in Hamburg fährt oder in Hamburg gemacht hat, dann in Ulm fährt. Also da ist kein Unterschied. Wir bekommen ja auch immer wieder Leute nach Ulm durchs Studium, die in Ulm studieren oder bei der Bundeswehr in Ulm sind, die dann bei uns in der Ortsgruppe ankommen, weil sie vorher schon woanders in der DLRG waren und schon teilweise Fachausbildungen haben. Das ist genauso wie bei uns eigentlich auch welche wegziehen. Die sind fertig mit der Ausbildung und ziehen dann eben beruflich oder auch studienmäßig von Ulm weg. Und so ist da immer ein bisschen ein Wechsel dann da. Und selbstverständlich die Scheine, die einer gemacht hat, gelten hier genauso.
Ja. Wie ist es dann mit einem Altersmaximum? Gibt es irgendwo ein Jahr oder irgendwo ein Alter, wo man sagt, ja, ihr seid jetzt ab 50 oder 60 nicht mehr so als Taucher geeignet oder ihr macht ab da einen anderen Dienst oder dann nicht mehr für diese oder jene verwendet als Bootsführer, vielleicht nicht mehr als 80er? Gibt es da irgendein Maximum oder macht jeder so lange er kann und für sich glaubt, dass er an der Stelle mitwirken kann? Gibt es da irgendwie vielleicht sogar gesetzliche Vorgaben? Oder?
Also, ich habe keine Ahnung. Also gesetzliche Vorgaben gibt es keine. Ja. Es ist natürlich so, die zum Beispiel Einsatzdauer, die müssen jährlich eine ärztliche Untersuchung machen lassen und müssen den Nachweis erbringen, dass sie noch in der Lage sind, Einsatztaucher zu sein. Und wenn das nicht mehr geht, dann ist dieser Job einfach für denjenigen beendet. Er kann dann natürlich, was er machen kann, er kann auch Taucheinsatzführer sein, das heißt den Taucheinsatz aufgrund seiner Erfahrung führen und steuern oder als Überwachung, als Leinenführer heißt es dann, der dann eben auf die Taucher, die im Wasser sind, beaufsichtigt und dann eben guckt, dass die wieder ordnungsgemäß rauskommen und das derjenige kann er dann machen, Taucheinsatzführer, aber darf dann eben nicht mehr selber tauchen, wenn er diese Befähigung vom Arzt ja nicht mehr hat. Ja, ja. Aber eine Altersgrenze gibt es nicht. Es hört in der Regel dann schon so auf, so zwischen 50, 60, 65 ist das Alter. Da ist man dann auch in dem Bereich nicht mehr so sehr aktiv. Mhm. Also da sind dann eher die Jungen gefragt, die da nachkommen. Die sind für uns da ganz wichtig.
Mhm. Okay. Ja, dann kommen wir vielleicht nochmal zu dem, wir haben jetzt die einzelnen Befähigungen schon angesprochen. Also die Befähigungen, die du jetzt genannt hast, mit Bootsführer, mit Taucher, das sind jetzt alle die Qualifikationen, die generell das DLRG hat? Oder gibt es auch vielleicht an anderen Orten, auch vielleicht gegeben, an anderen Gegebenheiten angepasst, auch noch andere Spezifikationen? Oder sind das im Prinzip so die Qualifikationen? Also
Nee, die Hauptqualifikationen bei uns sind im Prinzip Bootsführer, Strömungsretter, Taucher, die Fachkräfte für die Wasserrettung, also die Fachausbildung Wasserrettung durchlaufen haben, dann Kraftfahrer für die Einsatzfahrzeuge, die müssen entsprechend geschult werden, die müssen einmal im Jahr zum Beispiel eine Fortbildung machen übers Fahren mit Sondersignalanlage, was da rechtlich möglich ist und so weiter. Das sind alles Dinge, die müssen gemacht und geschult, geübt werden. Wir bilden dann die Kraftfahrer selber aus, da bin ich einer derjenigen, die also die Nachwuchskräfte im Fahrzeugwesen ausbilden und eben dann dafür sorgen, dass sie sichere Fahrer auch werden auf unseren Einsatzfahrzeugen. Das ist immer blöd, wenn das Einsatzfahrzeug nicht an der Einsatzstelle ankommt, weil irgendwas passiert ist. Ja, deshalb ist das wichtig.
Für gerade technisches Gerät, weil du die Fahrzeuge ansprichst, braucht man wahrscheinlich auch eine Inst- oder eine Service-Einheit, die dann wiederum nach dem Equipment schaut. Habt ihr da irgendwie Technik im Hintergrund oder macht das jemand anderer? Nein. Weil nicht, dass das Einsatzfahrzeug oder das Schiff ausrücken muss und dann technisch oder defekt geht nicht. Das wäre ja fatal.
Das wird blöd, ja. Nee, ja. Also wir haben bei uns auch ehrenamtliche, die das überwachen und machen. Ansonsten müssen wir auch auf die ganz normalen Werkstätten zurückgreifen, die je nach Marke des Fahrzeuges dann eben entsprechend die Fahrzeuge warten und richten oder bei den Booten dann auch mal ein Boot in die Werft zurückbringen, wenn was Größeres zu reparieren ist. Wir haben momentan ein Boot nicht im Einsatz, weil es einen größeren elektrischen Schaden hat, den wir selber nicht beheben können. Das Boot steht momentan in der Werft.
Ah ja. Wir haben es vorher kurz angesprochen, ihr habt die Garagen, sagtest du, Neu-Ulm. Vielleicht gib mir mal ganz kurz, was ihr also an Equipment habt, wie viele Einsatzboote, wie groß sind die und wie viele Fahrzeuge. Einfach das mal so ein bisschen verstehen, was ihr so an Material dann alles habt, mit was ihr also quasi alles ausgestattet seid.
Okay, also wir haben in Ulm 100 Aktive, die also aktiv ehrenamtlich im Dienst sind, die die Fahrzeuge besetzen. Wir haben in Ulm insgesamt 3 Boote. Wir haben 2 Großboote, das heißt also Boote, die für 6-7 Leute geeignet sind, wo man dann eben auch entsprechendes Equipment mitnehmen kann, Einsatzmittel mitnehmen kann, die für die Donau überwiegend sind oder eben für größere Seen. Wir haben aber natürlich auch ein kleines Schlauchboot, das ist unser drittes Boot, das eben sehr leicht ist und überall auch an unzugänglichen Stellen, an Baggerseen oder an sonstigen Seen eingesetzt werden kann. Das können 4 Mann schnappen, können es ins Wasser werfen, einen kleinen Außenbordmotor ranhängen, kann das Ding fahren oder es kann sogar gepaddelt werden, wenn man keinen Motor anbringen kann in dem Fall. Das ist also die Bootsausstattung, die wir haben. Dann haben wir insgesamt 4 Einsatzfahrzeuge, 2 Busse, die wir haben.
Also Mannschaftsbusse dann?
Ja, Mannschaftseinrichtung GW Wasser, auch für Taucheinsätze. Mhm. Das andere ist ein Bus für die Strömungsretter, wo das Equipment von den Strömungsrettern drauf ist. Dann haben wir einen sehr geländegängigen Fahrzeug, ein Petrol. Der ist schon sehr alt, aber ist uns lieb und teuer. Und der ist dann das Bootsfahrzeug, der die Boote dann zieht und die Boote dann auch zum Einsatz bringt, mit dem wird das Boot dann eingeslippt, an der Donau zum Beispiel.
Also reingelassen.
Eingeslippt, weil der fährt dann rückwärts mit dem Trailer ans Wasser und fährt dann das Boot runter. Und haben dann noch ein großes Fahrzeug für den Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz. Das sind wir eine Einheit in Baden-Württemberg, die zum Wasserrettungszug 7 gehören. Das ist gemeinsam zwischen Ulm und Reutlingen. Wir stellen die Strömungsretter und die Reutlinger stellen da den Bootstrupp.
Ah, ja.
Das ist dann der Wasserrettungszug 7 in Baden-Württemberg im Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz, wie es heute heißt.
Okay, also ihr habt schon einiges an Material.
Ja.
Und wenn jetzt wirklich irgendwo Bedarf für irgendwelche anderen Mittel wäre, also wie gesagt, versuchen wir noch zu verstehen, was das Aufgabengebiet des THW ist, weil die haben ja auch eine Wasserrettung, wenn ich das richtig weiß, oder auch Bergen und auf jeden Fall Schiffe, dann stimmt man sich ab oder kann man sich da auch gegebenenfalls ergänzen, oder?
Man kann sich ergänzen.
Ja.
Wir sind in der ersten Linie für die Rettung von Menschenleben oder aktiven Sachstätten zuständig. Das THW macht eher dann Bergungsarbeiten, Sicherungsarbeiten bei großen Einsätzen oder bei Großveranstaltungen,
die
leuchten zum Beispiel aus, THW oder auch Feuerwehr macht es. Das sind dann die primären Dinge, die dann das THW macht, nicht die aktive Menschenrettung.
Okay, ich glaube, dann haben wir den Unterschied klar ausgearbeitet. Ein Punkt, den ich dich noch fragen wollte, du hast gerade den Unterschied, oder wir haben mehrmals auch den Begriff des Strömungsretters und das andere ist der Taucher. Was ist jetzt der Strömungsretter? Ich vermute mal, der ist an der Oberfläche des Wassers und versucht, jemanden zu greifen, während der Taucher unter Wasser geht,
richtig,
oder?
Strömungsretter werden eingesetzt in starkströmenden Gewässern, wie wir hier die Donau haben, die zählt als starkströmendes Gewässer, wo es einfach notwendig ist, wenn dort Leute zu retten sind, dass man dann unter Umständen eben mit gesichertem Personal das weiß, was es tut, die sich abseilen können. Die können sich dann auch zum Beispiel von einer Brücke abseilen ins Wasser. Das machen die Strömungsretter, während die Taucher sind die, die unter Wasser aktiv sind, die eben dann suchen, bei Sucheinsätzen nach Personen werden Taucher eingesetzt. Sie sind mit Tauchgerät, mit Atemgerät unterwegs. Die Strömungsretter sind ohne Atemgerät unterwegs.
Ah ja. Und damit man nicht, gerade in der Donau ist die Strömung ja auch kritisch abgetrieben, wird das vor sowas irgendwie gesagt, dass die dann einer quasi wacht, dass die aber wieder rauskommen. Die sind jetzt aber nicht irgendwie verschnurrt oder verkabelt oder irgendwie, dass man sie wieder rausziehen kann.
Nein.
Oder also nicht irgendwie eine Schnur dran. So war mein Moment.
Also es gibt einen Leinenführer beim Taucheinsatz.
Das war der Begriff.
Genau. Der hat Kontakt über eine Leine zum Taucher.
Ja.
Damit, wenn dem was passiert oder wenn der was entdeckt hat, gibt er ein Zeichen, dass dann eben entsprechend was gemacht werden kann. Es gibt auch ein Tauchertelefon, das heißt, die Taucher können auch mit der Oberfläche neuerdings reden. Es gibt es noch nicht so lange, dass dort von unten dann eben auch nach oben etwas berichtet werden kann über das Tauchertelefon. Das ist also momentan, seit ein paar Jahren jetzt bei uns auch im Einsatz und hilft natürlich, die Taucheinsätze zu koordinieren und eben dann auch entsprechend weitere Mittel nachzufordern, wenn es notwendig ist.
Ja, ich denke, wir haben schon wieder 17 Minuten gesprochen. Wir spielen nochmal Musik und dann im dritten Teil vertiefen wir das ganze Thema nochmal. spielen eine Band oder ein Interpret, Architection Helsinki heißt der und der Titel heißt Heart It Races. Dann hören wir den Titel uns einfach mal an. Radio Free FM, die Plattform. Heute Nachmittag mit dem Thema DLAG, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Und mein Studiogast ist Klaus Kopp, der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der DLAG, des Ortsverband Ulm. Ja, Klaus, jetzt haben wir ein bisschen mehr über den Ortsverband Ulm schon erfahren. Ich weiß, du hattest noch eine ganze Menge Info zum Ortsverband. Ist noch irgendwas, was wir zum Ortsverband so an Statistik nachtragen wollten?
Gut, wir haben jetzt im vergangenen Jahr, das aktuelle läuft ja noch, haben wir zum Beispiel 3.800 Wachstunden geleistet, ehrenamtlich, eben vom 15. Mai bis 15. September. Zusätzlich haben wir dann circa 1.000 Stunden geleistet bei Veranstaltungssicherungen wie Nahbaden, Rudercup, Fischerstechen, Triathlon und ähnliche Aktivitäten, die an der Donau oder in der Donau stattfinden, bei denen wir dann mit aktiv dabei sind, um zu verhindern, dass eben es zu Einsätzen oder zu Notfällen kommt und rechtzeitig eingreifen zu können.
Da habt ihr sicherlich dann aus Jahr voraus dann immer schon eine Planung. Ihr wisst dann sicherlich, wann die ganzen Events sind.
Die meisten, ja. Es kommen natürlich auch kurzfristig welche dazu, wenn jemand was einfällt, was er tun könnte, was er machen könnte. Aber das sind so diese Nahbaden, die Dinge sind ja jährlich wiederkehrend. Da gehört dann auch im Vorfeld vom Nahbaden dazu die Lichterserenade am Abend vorher, am Samstagabend, die wir auch mit beaufsichtigen, auch gemeinsam mit anderen Ortsverbänden. Beim Nahbaden sind wir also aus dem ganzen württembergischen und bayerischen Raum, die DLRG zusammen, die das dann eben absichern, um sicherzustellen, dass möglichst wenig passiert. Das ist dann nicht mehr leistbar jetzt von einer Ortsgruppe wie Ulm, sondern da sind dann der Bezirk und auch andere Bezirke mit involviert, die dann eben dort mitarbeiten.
Ja, und wie viel Vorbereitungszeit benötigt ihr dafür so einen Event? Das heißt, wenn ihr so im Prinzip bist, also Nahbaden ist dann wieder im Juli 2018, wie viel Vorlaufzeit braucht ihr da, um das alles zu organisieren? Läuft es dann schon Monate voraus oder seid ihr in der Lage, innerhalb von Tagen?
Die Planungen, das Sicherheitskonzept gemeinsam mit dem Veranstalter, mit der Stadt Ulm, mit den anderen Organisationen, bodengebundener Rettungsdienst, die beginnen jetzt im Dezember, Januar schon bereits, um dann eben ein entsprechendes Konzept zu haben zum Nahbaden, wo man dann weiß, wir brauchen so viele Boote, so viele Einsatzkräfte, so viel landgebundenen Rettungsdienst, das wird da im Vorfeld geplant und wird dann festgezurrt, wer kann was stellen, wer kann was leisten, das muss schon vorher, das können wir nicht 8 Tage vorher machen. Fängt jetzt Dezember, Januar, fangen die Planungen fürs Nahbaden 2018 an.
Mit wie viel Einsatzmaterial und wie vielen Leuten seid ihr dann da vertreten da jetzt
beim, also beim Nahbaden zum Beispiel? Beim Nahbaden sind es von uns, von der DLRG, ca. 120 Einsatzkräfte. Die gleiche Anzahl an Einsatzkräften ungefähr hat auch die Wasserwacht im Einsatz zusätzlich, und wir haben auf Ulmer Seite Boote im Einsatz. Also wir haben also im vergangenen Jahr 12 Boote im Einsatz gehabt.
12 Boote. Wie ist das dann, wenn ihr jetzt im Einsatz seid, 12 Boote und zig Leute, und jetzt nehmen wir mal an, es kommt jetzt irgendwo eine Order, irgendwo hier ist eine Gefahr, es muss ausgerückt werden. Habt ihr da eine Funkverbindung? Hat jeder dann einen Funk dabei? Oder wie ist die Benachrichtigung, die Kommunikation dann auch eben mit dem Kommandeur, sage ich mal, oder mit dem Befehlshaber, oder ich weiß nicht, wie jetzt ein richtiger Begriff ist. Das ist jetzt der Bundeswehr vielleicht Begriff, aber der Leitende oder der zumindest sagt,
es gibt einen Einsatzleiter, der diesen Einsatz koordiniert. Es ist eine mobile Einsatzleitstelle fürs Nahbaden da, wo alle Organisationen gemeinsam nutzen können. Und dort wird über Funk, jedes Fahrzeug, jedes Boot hat einen Funk. Oder auch die Fußtrupps haben dann ein Funkgerät, wo sie dann alarmiert werden können. Oder wenn sie was entdecken, dann eben die Einsatzzentrale informieren, da ist was, ich brauche ein Boot oder einen Notarzt oder was auch immer. Ja, denn wir haben auch Fußtrupps, die dann im Nahbaden mit unterwegs sind, um eben vom Ufer aus zu sehen. Man sieht nicht alles vom Boot aus. Ihr kennt es, beim Nahbaden kannst du, wenn ein guter Sommer ist, kannst du quasi trockenen Fuß über die Donau gehen. Das dann alles zu sehen, geht fast nicht von den Booten aus. Und da ist es auch wie, dass man auch Fußpersonal hat, das vom Ufer aus das Wasser beobachtet.
Das heißt, so von der Einsatzherausforderung her ist das Nahbaden jährlich so das Highlight, kann man wahrscheinlich dann sagen, oder? Das ist der größte Event. Gut, in dem Jahr hat man natürlich dann auch noch das Fischerstechen. Das wird wahrscheinlich vom Einsatz vergleichbar sein. Das wird
nicht ganz so viel, weil da eben das nicht die Donau als Fluss genutzt wird beim Nahbaden. Beim Nahbaden, das zieht sich ja über mehrere Kilometer die Donau entlang, während das Fischerstechen ist ja auf Höhe vom Fischerplätzle und vom Metzgerturm, wo dann das Fischstein stattfindet. Aber das sind die zwei großen Events, die wir betreuen, wo wir also immer mit dabei sind und die für uns natürlich auch sehr viel ehrenamtliche Arbeit, ehrenamtliches Engagement erfordern, ganz klar, ja.
Ja, also die zwei haben wir. Und sonst noch irgendwo, was hast du zuvor noch genannt? Es waren noch irgendwie weitere Einsätze. Klar, das sind natürlich die Schwimmbäder im Sommer betreut. Es war noch irgendein anderer Punkt, den du, Einstein, das war es zum Beispiel, Einstein-Marathon
hast du auch genannt. Einstein-Marathon, Einstein-Triathlon wird betreut, weil der ist ja schwimmerisch in der Donau tätig beim Triathlon. Beim Marathon sind wir insoweit mit aktiv. Da ist, wird er teilweise an den Ufern gelaufen.
Ja, ja.
Und da wird dann von uns aus vom Wasser her abgesichert, wenn einer abrutscht, reinfällt, irgendwas. Mhm. Man weiß nicht, was passiert. Es ist noch nie was passiert, aber es muss eben abgesichert sein. Das machen wir dann eben auch in Gemeinschaft mit anderen Organisationen.
Ja. Wie war dann bisher so die Bilanz gerade beim Nahbaden? Seid ihr dann, habt ihr da jetzt regelmäßig jedes Jahr dann Einsätze, dass jemand ins Wasserfeld rausgezogen werden muss? Oder war es in den letzten Jahren relativ friedlich? Oder wie ist dann so generell die Bilanz? Oder habt ihr immer schon Erfahrungswert, dass da jedes Jahr dann 10 Leute aus dem Wasser gerettet werden müssen? Ich habe da überhaupt keine Ahnung, wie, in welcher Dimension sich da so das bewegt.
Also es ist sehr stark unterschiedlich. Es kommt davon, hängt ein bisschen davon ab, wie das Wetter ist, wie warm die Donau auch ist. Die Donau ist ja eigentlich kein warmer Fluss, der hat keine 22, 23 Grad Wassertemperatur. Somit haben wir dann teilweise eben Leute, die sich sehr stark unterkühlen, wenn sie dann schon nicht erst in Ulm in die Donau steigen, sondern teilweise schon in Wieblingen in die Iller und über die Iller schon in die Donau runterkommen. Dann gibt es eigentlich sehr viele Personen, die schon morgens anfangen, Alkohol zu konsumieren und sich dementsprechend dann natürlich im Wasser auch nicht mehr zurechtfinden. Da verhindern wir dann auch, dass solche Leute zum Teil ins Wasser gehen. Ich hatte dieses Jahr aktuell so einen Fall, da war einer, der war so betrunken, der konnte nicht mal mehr gerade stehen, wollte in die Donau. Das habe ich dann glücklicherweise mit meiner Kollegin verhindern können und habe den dann einem Arzt übergeben, dass der nach ihm guckt und nicht das Wasser, weil sonst fischen wir ihn später vielleicht raus.
Ja, ja.
Und das wollen wir natürlich nicht unbedingt. Solche Dinge versuchen wir im Vorfeld zu verhindern. Natürlich.
Das heißt, eure Fußtruppen, die dann unterwegs sind, ich kann mich auch erinnern, die dann an der Donau laufen, halten auch ein bisschen da ein Auge drauf, was da
abgeht ist. Und dass man da versucht zu verhindern, dass eben jemand, der wirklich, wenn man klar sehen kann, der ist nicht mehr in der Lage, sich im Wasser zu bewegen, zu verhindern, dass der ins Wasser geht.
Ja, ja. Aus eurer Sicht sind insgesamt so die Menschen dann vernünftig oder insgesamt hat sie oder unvernünftiger geworden? Gerade Thema Alkohol sprichst du an oder wie hat sich über die Jahre so das Ding entwickelt? Also ich habe so das Gefühl, dass das Treiben im frühen Jahr vielleicht ein bisschen heftiger noch war als jetzt beim vergangenen Jahr oder jetzt in diesem Jahr, dass es überhaupt ein bisschen ruhiger geworden ist oder wie ist so euer Eindruck dann aus Sicht der Retter?
Also früher war es so, da waren überwiegend die organisierten Nahbader drin. Ja. Heute, die letzten 10, 15 Jahre, hat es schon sehr stark zugenommen mit diesen wilden Nahbadern, die also einfach morgens schon irgendwo aufbauen oder Mittag dann in die Donau gehen, um mit hinunter zu baden. Das Nahbaden, wie es so schön heißt. Das erfordert natürlich schon mehr Aufmerksamkeit, auch im Bezug auf die Personen, die dann eben im Wasser sind. Wir hatten vor, weiß nicht mehr genau, waren es 2 oder 3 Jahre, haben sie einen Grill auf dem Floß dabei gehabt.
Ein Grill auf dem Floß?
Auf dem Floß, ein Holzkohlegrill, und da ist einer reingestanden mit den Füßen, den haben wir auch runterholen müssen. Da haben alle gedacht, der spinnt, wo der Alarm kam. Ne? Also solche Dinge erlebt man dann doch.
Das ist schon unglaublich, ja.
Also es gibt schon Dinge, die kann man sich normal nicht vorstellen, aber solche Dinge passieren.
Aha.
Und das ist eben dann die Aufgabe von uns, dazu helfen dann.
Ja. Gibt es denn so aus deiner langen Erfahrung jetzt bei der DLRG irgendwie spezielle Ereignisse, vielleicht auch tolle Ereignisse, große, positive Dinge oder irgendetwas, wo du sagst, das war ein Highlight oder hier haben wir irgendwas helfen können, erreichen, was du denkst, was einfach jetzt erwähnenswert oder erzählenswert wäre?
Ja,
irgendwo bei einer Notsituation.
Notsituation ist nie was Erfreuliges.
Ja, wo irgendwie vielleicht was verhindern konnte oder irgendwas
Positives. Wir sind ein Verein, wir machen natürlich auch Vereinsfeste, wir machen ein Vereinsfest für die aktiven Mitglieder, wo dann gegessen und getrunken wird, wo man dann einfach versucht, auch die Kameradinnen und Kameraden bei der Stange zu halten, indem man sagt, komm, wir machen einmal im Jahr ein Fest.
Ja.
Und das wird dann organisiert von unserer Jugend zum Beispiel. Die machen dann ein sogenanntes Helferfest, wo dann eben die Helfer eingeladen werden und dann stattfindet. Wir haben jetzt vor Weihnachten eine Adventsfeier, wo wir dann eben auch ältere Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft ehren oder Sonderehrungen verpassen für besonders Aktive. Das wird schon gemacht natürlich und da gibt es dann schon immer wieder, wir machen auch dann im Sommer, abends nach dem Dienst und so weiter, sitzt man auch zusammen, grillt. Und macht dann einen Abend lang einfach Spaß, hat man Spaß, kommen dann noch welche dazu, die eben auch in der Gegend sind. Die Dinge gibt es natürlich auch.
Also das Gesellschaftliche.
Gesellschaftlich,
euch auch
das gehört in so einem Verein einfach dazu.
Kurz,
die Jugend ist sehr aktiv. Wir haben, wie gesagt, eine Jugendwasserrettungsgruppe, Die Jugend veranstaltet mehrmals im Jahr für Kinder dann so Bastelnachmittage vor Weihnachten, vor Muttertag und solche Dinge. Mhm. Auch das ist das Vereinsleben, das natürlich auch dazu gehört. Nicht nur Einsatzwesen und Notfallversorgung.
Mhm. Ja, was wir zwischendrin vielleicht auch mal sagen sollten, Klaus, zum Beispiel gerade in Bezug auf die Schwimmkurse und die ganzen Aktivitäten, die ihr auch dann anbietet. Ihr habt ja auch sicherlich, oder ich weiß, ihr habt sie, wir haben sie sogar hier vor mir, eine Webseite. Möchtest du einfach mal die URL sagen und gegebenenfalls auch, an wen man sich wenden kann, vor allem primär zunächst einmal die Webadresse, wo man euch erreichen kann, wo man alles zum Thema, was ihr macht und eben auch Trainings und Schulungen, wo das ein bisschen nachlesen kann?
Ja, man kann also alles bei uns auf der Webseite nachlesen. Die ist www.ulm.dlrg.de. Über diesen Link bekommt man unsere Webseite. Ebenso kann man es natürlich über Facebook finden unter DLRG Ulm. Und da sind alle unsere Aktivitäten, die wir anbieten, auch die Möglichkeiten der Ausbildung, sind dort dokumentiert. Und man kann sich dort auch zu Schwimmkursen zum Beispiel anmelden über die Website.
Mhm. Ja, und Kinder, wie gesagt, besonders liegt euch am Herzen, dass die schon rechtzeitig lernen.
Je früher, das heißt, desto besser.
Ja, genau. Aha. Gut, ich habe gerade die Website hier mal noch vor mir. Da stehen jetzt zum Beispiel auch noch ein Punkt, den wollte ich dich noch kurz fragen. Wir haben noch 4 Minuten. Da steht zum Beispiel Gefahrenabwehr im Bevölkerungsschutz, eine Aktivität des DLG. Was muss man sich darunter vorstellen? Ich sehe jetzt so ein Bild mit dem Deich. Ich denke zum Beispiel, da ist die Fragestellung, wenn wir Hochwasser irgendwo haben,
Wasser steigt, seid ihr auch genau, Hochwassereinsätze. Ja. Wir hatten im Mai letzten Jahres ja die großen Hochwassereinsätze nach dem Starkregen im Ende Mai. Da waren wir aktiv, da haben wir also auch Leute gemeinsam mit den Notärzten aus unserer Strömungsrohr zum Beispiel aus den Häusern geholt, weil da stark strömende Strömung schon war und das normale Personal eben nicht mehr in die Häuser ran konnte. Mhm. Und da haben wir dann eben geholfen, die Leute aus den Häusern herauszuholen über die Strömungsräder, über Balkone, um sie dann eben dem bodengebundenen Rettungsdienst zu übergeben. Mhm. Das ist dieser Bevölkerungsschutz, wo wir dann eben aktiv mit dabei sind. Wo wir auch in anderen Jahren schon an der Mulde oben waren in Norddeutschland oder in Ostdeutschland, wo dort die großen Hochwasser waren. Da werden wir dann vom Land aus alarmiert und können dann dort oder fahren dann dort auch zu den Einsätzen.
Das heißt, insofern gibt es da auch einen Austausch. Das heißt, wenn jetzt Nahbaden, es kommen aus anderen Orten oder möglicherweise Städten, kommen Leute nach Ulm. Ja. Und wenn ihr irgendwo genötigt benötigt werdet, dann seid ihr dann auch mit da bei, bei zum Beispiel Hochwasser. Wir hatten ja 1999, glaube ich, das schlimmste Hochwasser hier, wenn ich mich recht erinnere, im Pfingsten rum.
Ja.
Da war das Wasser auch bis in die Stadt reingestanden.
Ja, richtig, ja.
Das heißt, dann wart ihr da wahrscheinlich dann
da auch. Da sind wir auch aktiv dabei gewesen, ja klar, mit Boden. Wir haben dann Leute aus Häusern rausgeholt, die zum Beispiel nicht mehr angefahren werden konnten mit bodengebundenen Mitteln. Ja. Solche Dinge werden dann von uns gemacht, ja.
Wie schaut das aus, wenn ihr zum Einsatz seid? Ihr habt ja bestimmt auch nur gewisse Zeit oder anders gesagt, wenn jetzt ein Einsatz länger dauert, ihr müsst jetzt, was weiß ich, jemanden suchen und ihr seid Stunden unterwegs und es ist kaltes Wasser und man ist da drin, da gibt es ja bestimmt auch irgendwo eine logistische Versorgung, irgendwie zum Beispiel beim THW habe ich gelernt, gibt es dann irgendwo Leute, die dann irgendwo hinterherkommen und dann die Leute, die Retter mit Essen ausrüsten und versorgen. Wie läuft es beim DLRG?
Auch dies machen wir für unsere eigenen Kräfte, entweder in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, wenn wir mit denen im Einsatz sind, oder wir haben dann eben bei uns Leute im Hintergrund, die dann über nachalarmiert werden, über Telefon, die nicht im aktiven Rettungseinsatz dabei sind, die dann eben versuchen, eine Versorgung für die Leute aufzubauen, die im Einsatz sind, um die dann mit Lebensmitteln, mit Getränken zu versorgen. Ja.
Ja. Und ansonsten, ja, wir haben noch gute 1,5 Minuten, haben wir noch irgendwie einen wichtigen Punkt, der dir irgendwo noch wichtig wäre, den du vielleicht noch irgendwo, vielleicht auch den Leuten mitgeben möchtest in Bezug auf beachte dieses und jenes, Gefahr im Wasser oder
Gefahren im Wasser, strömende Gewässer, Achtung, darauf aufpassen, dass man eben sich nicht in Gefahr begibt, sondern versucht, das zu vermeiden, indem man sicherer Schwimmer ist und sich dann ins Wasser begeben und nicht als Nichtschwimmer oder als Anfängerschwimmer irgendwo ins Wasser zu begeben. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, um eben Einsätze und Bergungen dann im Endeffekt, wenn es danach ist, zu vermeiden. Von dem her, aber wir sind da, das eben auszubilden. Wir machen das, wie gesagt, wir machen im Jahr also einige Schwimmkurse, viele Schwimmkurse mit Erwachsenen, 9 Kurse Erwachsene mit 61 Teilnehmern haben wir letztes Jahr gemacht, 35 Kurse für Kinder mit 260 Teilnehmern, insgesamt auch mit 30 Flüchtlingen zum Beispiel, die dann auch schwimmen gelernt haben bei uns.
Ich meine, gehört zu haben, dass das auch ein Problem ist, dass viele Flüchtlingskinder nicht schwimmen können.
Ne? Ja,
das
ist auch noch ein Thema. Haben keinen Bezug zum Wasser teilweise.
Na gut, ich gucke mal gerade so auf die Uhr. Klaus, wir sind eigentlich schon bei 16:59. Wir sind damit eigentlich mit der Plattform schon durch. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute bei uns warst.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Über den DLRG hier in Ulm sprechen konnten. Ich glaube, wir haben verstanden, was ihr macht und dass ihr eine ganz wichtige Aufgabe macht. Ja, nochmal vielen Dank. Und das war's dann für heute an der Plattform. Mein Name ist Michael Trost. Ich sage Tschüss. Ihr hört morgen die Plattform wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Und nachher geht's weiter im Programm ab 17 Uhr. Aber wir sind raus. Vielen Dank. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/Programm/Plattform.